Am ersten Sonntag in diesem Jahr eine Predigt zu halten über die neue Jahreslosung, die Jahreslosung 2020. Und das möchte ich tun. Und die Jahreslosung für 2020, die steht im Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 24. Und da heißt es: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da bittet also jemand Jesus darum, seinem Unglauben zu helfen. Seinem Unglauben zu helfen, das bedeutet doch, dass Jesus seinen Unglauben unterstützen soll, ihm auf die Sprünge helfen soll, seinen Unglauben groß und stark machen soll. Oder lese ich das vielleicht falsch? Ja, so ist das mit den Texten von den Jahreslosungen. Die sind immer kurz und knapp und knackig, aber die haben ein Problem, nämlich dass sie immer aus dem Zusammenhang gerissen werden. Und deshalb kann man die Jahreslosung eben auch oft falsch verstehen, so wie ich das eben gemacht habe. Und dagegen hilft dann, dass man den Textabschnitt der Bibel, aus dem die Jahreslosung entnommen wurde, einmal komplett liest. Könntest du das mal bitte an die Wand werfen? Also, da wer mitlesen möchte in seiner Bibel, Markus Evangelium Kapitel 9. Heilung eines Fallsüchtigen. Ab Vers 14. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr, und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie: Worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht: Ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater: Wie lange ist es her, dass ihm dieses geschehen ist? Er aber sagte: Von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, so daß die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Ich habe das gelesen nach der Elberfelder Übersetzung. Ja, in Vers 14 lesen wir: Als sie zu den übrigen Jüngern kamen. Wer kommt denn zu den übrigen Jüngern? Es waren Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes. Die kommen zu den übrigen Jüngern. Wo waren die vier denn? Wisst ihr das? Was meint ihr? Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes. Wo sind die gewesen? Ja, sie waren auf einem hohen Berg, wo sie die Verklärung Jesu, also die Verwandlung der Gestalt Jesu in einen außerirdischen Lichtkörper, das haben sie da erlebt. Und wo Mose und Elia erschienen und mit Jesus sprachen. Das war so ein tolles Erlebnis, dass Petrus dort auf dem Berg sogar bleiben wollte. Und er machte den Vorschlag, dort 3 Hütten zu bauen. Eine für Jesus und jeweils eine für Mose und Elia. Wir erinnern uns sicherlich an die Geschichte. Und nun kommen die 4 zurück in die grausame Wirklichkeit. Da finden sie also die übrigen 9 Jünger, die von einer großen Volksmenge umgeben sind. Und die sich mit Schriftgelehrten streiten. Und warum streiten sie eigentlich? Weil die Jünger mal wieder kläglich versagt haben. Unglaubliches hatten die Jünger bis dahin mit Jesus erlebt. Wie er lebensbedrohliche Wellen glättete, wie er Stürme stillte, Tausende mit ein paar Brocken speiste, Kranke heilte, ja sogar Tote auferweckte. Und Jesus hatte den Jüngern die Macht gegeben, ebenfalls Wunder zu tun. Aber schon bei der nächsten Herausforderung macht sich eine große Hilflosigkeit breit. Ein Vater bringt einen von einem stummen Geist besessenen Sohn mit und bittet die Jünger, diesen Geist auszutreiben. Und die Jünger versuchen es, aber es gelingt nicht. Sie können es nicht. Sie versagen. Die Vollmacht zur Geisteraustreibung haben sie. Ja, aber sie vergessen etwas bei ihrem Tun, nämlich das Gebet. Sie fragen Jesus, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Und Jesus antwortet, diese Art von Geist kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Eine ganz schöne Blamage. Wieder einmal, nicht zum ersten Mal. Wieder das Wichtigste vergessen. Wir erinnern uns auch an die Stillung des Sturmes. Dieses Ereignis finden wir in Markus 4, Abvers 35. Da heißt es, und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Habt ihr noch keinen Glauben? Fragt Jesus. Und jetzt ist da die Situation mit dem besessenen Sohn. Die Volksmenge hat die Wunder gesehen, die Jesus tat. Oder sie haben zumindest davon gehört. Und nun, da der Vater des fallsüchtigen Sohnes die Jünger um Austreibung des Geistes bittet und die Jünger nicht dazu in der Lage sind, da gehen sofort die Diskussionen und auch die Streitereien los. Kann man sich richtig vorstellen. Was? Ihr könnt das nicht? Kann das nur euer Jesus? Oder kann der es vielleicht auch nicht mehr? Oder vielleicht hat er es ja noch nie gekonnt? Und wie in der Geschichte mit der Stillung des Sturmes stellt Jesus die Glaubensfrage. Habt ihr noch keinen Glauben? Und Jesus reagiert hier in dieser Geschichte ganz schroff. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass er gerade vom Berg der Verklärung kommt. Und nun in so eine traurige Situation hinein, in den Streit. Er sagt, ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? In Klammern, bis ihr mich mal endlich versteht oder bis ihr mal glaubt. Bis wann soll ich euch ertragen? Ganz schön harte Worte. Und er meint damit nicht nur die Volksmenge, sondern er meint auch seine Jünger. Und nun lässt Jesus den besessenen Sohn zu sich kommen und spricht mit dem Vater. Und nachdem der Vater ihm bereits zuvor von dem Versagen der Jünger berichtet hat, kommt dem Vater nun ein Satz über die Lippen, der die Situation eigentlich perfekt beschreibt. Er sagt zu Jesus, wenn du etwas kannst, So habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Er weiß nicht so recht, ob er glauben soll, dass Jesus seinem Sohn helfen kann. Und Jesus sagt zu ihm, wenn du das kannst, hast du zu mir gesagt? Mein lieber Freund, dem Glaubenden ist alles möglich. Und da bekommt der Vater Angst, dass Jesus aufgrund seines zweifelnden Glaubens oder auch seines Unglaubens es ablehnt, seinem Sohn zu helfen. Und da steht, er schreit es heraus, ich glaube doch, ich glaube ja, aber hilf meinem Unglauben. Anders gesagt, ich will ja glauben, aber der Zweifel steckt in mir. Und Jesus bedroht den unreinen Geist und gebietet ihm, aus dem Jungen auszufahren. Und es geschieht. Kommen wir nun zu uns heute Morgen. Wir gehören ja nicht zu dem ungläubigen Geschlecht, wie es Jesus ausgedrückt hat. Wir stehen ganz fest im Glauben. Wir wissen und glauben doch, dass wir geborgen sind in Jesus. Von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Lass uns das zusammen singen. Ich sitze oder stehe. Ich sitze oder stehe, ich liege oder gehe, du hältst stets deine Hand über mir. Du siehst all meine Wege, du kennst all meine Rede, denn ich kann nichts verbergen vor dir. Von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Du bist nicht zu begreifen, dir sei Lobpreis und Ehre. Bin ich in Schwierigkeiten, so willst du mich begleiten, dein Auge ruht doch immer auf mir. Ich kann dir nicht entrinnen, was ich auch mag beginnen, an allen Tagen bist du bei mir. Von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Du bist nicht zu begreifen, dir sei Lobpreis und Ehre. Du kennst mein ganzes Leben, das du mir hast gegeben, und weißt, dass ich dich sehr oft betrüb. Hilf, dass ich deinen Willen kann jederzeit erfüllen, dir folgen, weil du mich so geliebt. Von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Du bist nicht zu begreifen, dir sei Lobpreis und Ehre. Ja, und wir sind doch nicht solche Versager wie die Jünger damals, die doch so viel mit Jesus erlebt haben. Wir haben auch viel mit Jesus erlebt. Und deswegen kann uns kein Zweifel befallen. Wir wissen doch immer, was wir tun müssen. Und wir würden auch nicht das Gebet vergessen. Also die Jünger damals, sowas. Also die können wir nicht verstehen. Können wir einfach nicht begreifen. Ja, und dann passiert es. Ich sitze im Wartezimmer eines Arztes und hoffe auf ein gutes Ergebnis der anstehenden Untersuchung. Ich habe Angst und ich fühle mich irgendwie hilflos. Viele Menschen aus meinem Bekanntenkreis mussten sich schon schweren Diagnosen stellen. Warum sollte ich ausgenommen sein? Da spielt sich doch gerade etwas in mir ab, nämlich Folgendes. Ich glaube. Ja, ich weiß mich in Gottes Hand. Ja, er meint es gut mit mir. Von allen Seiten umgibt er mich. Ja, ihm ist doch nichts unmöglich. Aber gleichzeitig rumoren in mir Gedanken wie, kümmert Gott mein kleines Leben überhaupt? Warum bin ich jetzt nur so unruhig und besorgt? Wo bleibt mein Gottvertrauen? Wenn es darauf ankommt, verliere ich den Boden unter den Füßen. Dabei habe ich doch schon so oft Gottes Nähe und Hilfe erlebt, aber was habe ich eigentlich vom Glauben? Lasst uns singen, Leben im Schatten. Leben im Schatten, sterben auf Raten, haben wir was davon? Hass und Empörung, Leid und Entbehrung, ist das die Endstation? Während die Fragen noch an uns nagen, kommt einer her und ruft, lasst doch das Klagen, lasst es euch sagen, Freude liegt in der Luft. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sind. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten, worum nicht starten, lasst alles andere stehen. In den Fabriken, in den Boutiquen steht noch so mancher Gast. In unseren Klassen, auf unseren Straßen trägt mancher seine Last. Denen, die schaffen, denen, die hasten, sagt, alles ist bereit. Denen, die schlafen, denen, die rasten, sagt, es ist an der Zeit. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Sein, das haltet fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten, warum nicht starten, lasst alles andere stehen. Wollen die alten Freunde uns halten und uns zur Seite ziehen, sagen wir ihnen, wem wir jetzt dienen, weisen sie hin auf ihn. Und wenn sie höhnen, uns übertönen, wenn sie uns niederschreien, laden wir eben durch unser Leben still zum Feste ein. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen. Und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten, warum nicht starten, lasst alles andere stehen. Werden sich Weg und Mühen den lohnen, bis Gottes Fest beginnt. Ja, denn es hat für die schon begonnen, die auf dem Wege sind. Können wir jetzt schon singen und feiern, hat sich schon was getan.
Ja, denn Gott will die Erde erneuern und fängt mit uns schon an. Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sind. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten, warum nicht starten, lasst alles andere stehen.
Doch, wir sind genauso wie die Jünger damals. Wir sind nicht besser. Zweifel und Unglauben gibt es bei uns auch immer wieder. Und wir müssen uns immer wieder auch durch Lieder, wie das zuletzt gesungene, ermutigen lassen, am Glauben festzuhalten und auf dem Glaubensweg auch weiterzugehen, auch im Jahr 2020. Es wird schwierig mit unserem Glauben, wenn wir krank werden. Wenn unsere Träume von einem guten Leben zerplatzen, wenn unsere eigenen Pläne den Bach runtergehen, weil Gott andere Pläne mit uns hat, wenn wir in Lebenskrisen geraten, wenn sich Probleme wie eine Wand vor uns auftürmen. Lass uns singen, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz, Gott bringt euch an sein gutes Ziel. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Auch mit Gott gerät man in Krisen, Probleme, die unfassbar sind. Trotz aller Zweifel seid denn noch gewiss, er schläft nicht und sorgt für sein Kind. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Wo fest steht, dass alles im Fluss ist, schwimmt vielen der Glaube mit fort. Gott ist unwandelbar, denn er ist Gott. Seid sicher, der Herr hält sein Wort. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, den sichersten Standpunkt der Welt. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Und lehrt eure Kinder das eine,
dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Wer stirbt, der wird nicht nur zur Erde. Gott ruft ihn zum jüngsten Gericht. Finsternis bleibt für die einen zuletzt, die anderen dürfen ins Licht. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels.
Nein, Christen, Jünger Jesu, sind damals und heute nicht besser. Nicht besser als andere Menschen. Sie sind nur besser dran, weil sie durch den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz um die Vergebung ihrer Schuld wissen. Und weil sie durch den Glauben an Jesus gerettet sind. Auch dann, wenn der Glaube immer wieder klein und schwach ist. Ein Thema beschäftigt mich immer wieder. Warum vergessen gläubige Christen erst oft, dass ihr Glaube immer wieder angefochten werden kann und ihr Glaube sich so oft so als klein und schwach erweist? Warum vergessen wir das immer? Warum spielen sich gläubige Christen gerade in freikirchlichen Kreisen oft so auf? Warum sind manche so arrogant und überheblich? Ich persönlich empfinde ständiges frommes und salbungsvolles Reden als sehr verdächtig. Denn das konnten damals die Pharisäer auch sehr gut. Hierzu einige Beispiele. Ich habe das einigen hier in der Gemeinde schon erzählt, das erste Beispiel. Wir waren auf einer Gemeindefeier in Wuppertal und ich kam dort mit einem Verwandten unserer Schwiegertochter ins Gespräch. Irgendwo kamen wir darauf zu sprechen, dass die Demenzerkrankungen in unserer Gesellschaft weiter zunehmen. Ich habe ihm erzählt, dass auch mein Vater an Alzheimer erkrankt und verstorben ist. War dein Vater Christ? Fragte er mich. Als ich das bejahte, sagte er mir, dass es in seiner Gemeinde so etwas wie Alzheimer nicht gäbe. Zack, war mein Vater also kein richtiger Christ. Christen bekommen kein Alzheimer. Ich war in dem Moment drauf und dran, ihn zu fragen, ob Krebs denn in seiner Gemeinde gerade noch ginge. Um des lieben Friedens willen habe ich mir die Frage verkniffen. Als so guter Christ, als der er sich dargestellt hat, müsste er zum Beispiel die Bibelstelle aus Johannes 9, Vers 1 bis 7 kennen, wo Jesus einen Blindgeborenen heilt und die Jünger ihn fragen, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und Jesus antwortet, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Deswegen ist er blind. Krankheit und Tod gehören seit dem Sündenfall zum Leben der Menschen. Und niemand hat das Recht zu beurteilen, warum ein bestimmter Mensch krank wird oder warum er sterben muss. Am 29. Dezember erhielten wir die Nachricht von einem unserer Söhne, dass unsere Schwiegertochter mit dem kleinen Enkelkind einen schweren Unfall hatte. Sie war in der Stadt unterwegs und einem älteren Mann war schwarz vor Augen geworden und so ist er in den Gegenverkehr reingefahren und frontal mit ihr zusammengestoßen. Sie, weder das Enkelkind noch sie haben größere Verletzungen davongetragen, ein Schock natürlich und Gesichtsprellungen vom. Ja, und da kommt man dann ins Fragen und fragt sich, jo, sie ist doch Christin, nicht? Warum passiert ihr da ein Unfall? Gerade in dem Moment, 5 Sekunden später wäre niemand mehr da gewesen. Gerade in dem Moment ist sie da. Warum? Wir werden so keine Antwort darauf finden. Wir können nur dafür danken, dass sie bewahrt worden sind. Wir haben das nicht in der Hand, weder Krankheit noch Unfall noch Tod, aber wir können alles nur in Gottes Hände legen und aus Gottes Händen nehmen. Und ganz schwierig werden eben solche Geschichten, wenn Christen urteilen, oder wenn, das wird ganz schwierig, wenn Christen dann behaupten, Jünger Jesu könnten psychisch oder anders gesagt nicht seelisch krank werden. Es gibt viele, die sowas behaupten. Und wenn ja, dann stimmt etwas mit ihrem Glauben nicht. Depressionen bei Christen darf es nicht geben. So. Ich habe es erlebt, wie Christen, die psychisch krank geworden sind, durch solche elenden Sprüche noch tiefer in Depressionen gefallen sind. Und ja, dass sich sogar manche fromme Christen von diesen Menschen, von diesen kranken Menschen abgewandt haben. Wieso stellen manche super fromme solche Thesen auf, die sie in der Bibel überhaupt nicht finden können? Vor 30 Jahren lernte ich eine Frau kennen, die vor ein paar Monaten ein Baby bekommen hatte, einen Sohn. Als sie nach der Entbindung nach Hause kam, konnte sie plötzlich ihr Kind nicht mehr versorgen. Sie konnte es nicht einmal mehr anfassen. Ja, sie befiel so etwas wie Ekel vor dem Kind. Sie geriet in große Verzweiflung und stellte sich immer wieder die Frage, wie kann ich als Christ so sein? Wie kann ich so handeln, beziehungsweise nicht handeln? Sie wurde depressiv und krank, sodass ihr Mann veranlasste, dass sie in eine psychosomatische Klinik eingewiesen wurde. Wir haben viel miteinander gesprochen und sie fragte mich immer wieder, wie kann es sein, dass ich mein Kind, das ich mir so sehr gewünscht habe, ablehne? Sie wurde von ihren Bekannten und Verwandten gemieden. Ihr Glaube wurde von anderen und dann auch von ihr selber in Frage gestellt. Psychologen versuchten, die Sachlage von allen Seiten zu beleuchten und zu ergründen. Man fand keine Gründe für ihr Verhalten. So gab man ihr schließlich Psychopharmaka und es wurde besser mit ihr. Und sie kam wieder nach Hause und konnte das Kind auch wieder versorgen. Nach ein paar Jahren sagte sie mir am Telefon, dass sie wieder ein paar Monate mit schweren Depressionen in der Klinik gewesen sei. Es sei ihr die ganze Zeit ja wirklich gut gegangen. Und da habe sie die Medikamente langsam abgesetzt. Und da sei es wieder losgegangen. Die Wissenschaft ist ja weiter fortgeschritten und dann kam eine Genuntersuchung und nun wurde der Grund gefunden. Es hatte sich bei ihr durch die damalige Schwangerschaft ein Gendefekt eingestellt und man sagte ihr, es blieb ihr nichts anderes übrig, als den Rest ihres Lebens diese Psychopharmaka einzunehmen. Mit ihrem Glauben hatte das Ganze nichts zu tun. Vor ein paar Jahren erlitt sie einen Schlaganfall, der eine Folge der jahrzehntelangen Einnahme des Medikaments war. Meine Frau und ich, wir erhalten jedes Jahr von ihr eine Weihnachtskarte mit einem kurzen Jahresbericht von ihr. Und nach Erhalt der Karte, das ist zum Ritual geworden, da rufe ich sie dann immer an, sobald ich die Karte habe. Und gestern fiel mir bei der Vorbereitung dieser Predigt auf, dass wir diesen Weihnachten keine Karte von ihr bekommen haben. Ich habe also die Vorbereitung der Predigt unterbrochen und habe sie angerufen. Sie war wieder mit schweren Depressionen in der Klinik. Denn anscheinend wirkt das Medikament nach so vielen Jahren nicht mehr richtig. Ich bin wieder zu Hause angekommen, sagte sie mir, aber es geht mir nicht gut. Ich funktioniere nur noch. Sie bekommt nun ein anderes Psychopharmaka, aber bis zur vollen Entfaltung der Wirkung dieses Medikaments können Monate vergehen. Und übrigens, Ihr Sohn ist heute ein netter junger Mann geworden, der seine Mutter liebt und regelmäßig besucht. Ja, wir Christen sollten immer sehr vorsichtig sein, über andere Menschen zu urteilen oder zu meinen, den Glauben anderer beurteilen zu können. Ein letztes Beispiel. Unsere Gemeinde hier in Gerolstein ist eine, so kann man sagen, konservative Gemeinde und ist sicherlich nicht eine charismatische Gemeinde. Hier werden beim Lobgesang im Gottesdienst nicht die Hände gehoben, es wird auch nicht zur Musik getanzt und nur selten steht bei uns bei einem Lied jemand auf. Und so passiert es immer wieder, dass andere Christen deshalb von unserer Gemeinde sagen, da ist kein Heiliger Geist. Mir wurde das auch schon so gesagt. Was für ein Urteil und was für eine Falschaussage. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, lesen wir, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Ohne den Heiligen Geist ist Glauben an Jesus Christus nicht möglich. Da wird dann also im Grunde genommen mal eben behauptet, in der EFG Gerolstein sind lauter Ungläubige. Der Heilige Geist ist unser Beistand und ist unser Tröster. Und man kann seine Anwesenheit nicht dadurch feststellen, dass die Musik möglichst laut ist, die Hände gehoben werden und man den Körper im Takt wiegt. Daran kann man Geist Gottes nicht feststellen. Die Aussage der Jahreslosung für 2020, ich glaube, hilf meinem Unglauben, diese Aussage gilt uns allen. Wir brauchen nicht so tun, als ob wir Superchristen wären, denen das Leben nichts anhaben kann. Dieser Aufschrei des Vaters damals war ein erster Schritt des Vertrauens. Und wie wunderbar war es, dass Jesus das nicht zu wenig war. Jesus hat seinen Sohn von dem bösen Geist befreit. Auch für uns gibt es immer wieder Zeiten, in denen wir Jesu Nähe, wo wir seine Kraft und sein konkretes Eingreifen vermissen. Zeiten, in denen unser Glaube ins Wanken gerät. Ich wünsche uns als Einzelnen und auch als Gemeinde für das Jahr 2020, dass wir im Glauben wachsen und dass wir demütig sind vor Gott und vor den Menschen. Nicht hochmütig und nicht frommtuend. Ich wünsche uns, dass wir gute Erfahrungen mit Jesus machen und dass wir am Glauben festhalten, auch wenn uns manchmal nicht danach ist oder wir in Zweifel geraten. Was hindert uns eigentlich daran, laut zu rufen, ich glaube, hilf meinem Unglauben? Ich möchte schließen mit einem alten Liedtext. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr, bist du. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nähme meine Bürde, meine Last, wer? Ohne dich zerstieben würden mir im Nu glauben, hoffen, lieben, alles Herr bist du. Drum, so will ich wallen, will ich gehen, meinen Vater hin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Und dann mit neuem Klingen jaucht sich froh dir zu, nichts hab ich zu bringen, nichts kann ich beurteilen, alles Herr bist du. Lasst uns nochmal zusammen singen, und zwar ein Bekenntnislied für 2020. Ich traue auf dich, o Herr.
strahl auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott, bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Gelobet sei. Denn er hat wunderbar, wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt. Ich trau auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr, denn er hat wunderbar, wunderbar seine Liebe mir.